Kolb. Wie genau definiert sich denn Ihr Aufgabengebiet als Vortragender der Sportpädagogik auf der Schmelz?
Ja, ich habe hier die Professur für Sportpädagogik inne, Leiter des Arbeitsbereichs für Bewegungs- und Sportpädagogik. Und Aufgabengebiet zentral die Ausbildung von Sportlehrkräften für AAS-Schulen, in Zukunft auch für neue Mittelschulen, wo wir in enger Zusammenarbeit mit der PH dieses organisieren werden, das Lehramtsstudium. Das ist das Hauptauftragsgebiet und daneben hier haben wir natürlich noch Forschungsagenten, die das ergänzen und unterstützen.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen und was genau fasziniert Sie denn an der Sportpädagogik?
Soll ich ehrlich sein?
Bitte.
Ich habe keinen Job gekriegt. Nein, es war so, dass ich Lehramtsausbildung gemacht habe, an die Schule gekommen bin und ich gehöre zu dieser verlorenen Generation, die damals in den Mitte, Ende der 70er Jahre keine Anstellung mehr an der Schule gefunden haben, weil die Generation vorher quasi diese ganze Anstellung schon gemacht hat, Schule gewachsen ist und eigentlich alle Jobs besetzt waren an der Schule. Und klar war, dass 10 Jahre lang kaum noch jemand an die Schule kam. Habe die Ausbildung gemacht, abgeschlossen. Eigentlich sollte ich an einer Schule landen und dort unterrichten. Das hat nicht funktioniert. Dann hat sich zufällig die Chance aufgetan, an der Universität, damals Sporthochschule Köln, zu arbeiten. Großer Zufall damals und großes Glück. Und die Stelle war halt in der Sportpädagogik. Deshalb bin ich dann in der Sportpädagogik gelandet, was natürlich auch mit meiner Ausbildung im Lehramt zu tun hatte, weil sie jemanden gesucht haben mit Erfahrung da drin. Das war gut. Hätte auch sein können vielleicht, dass ich in der Trainingswissenschaft lande oder sonst wohin. Aber aufgrund der Lehramtsausbildung und der pädagogischen, didaktischen Orientierung bin ich dann dort gelandet und bin dann dort meinen Weg gemacht über Promotion, Habilitation und dann irgendwann den Ruf an die Universität, wenn man so will. Zufall. Unglück.
Waren Sie selbst früher auch sportlich tätig?
Yep. Ja, ich komme auch aus dieser Generation, wo man viel Sport gemacht und viel verschiedene Sportarten gemacht haben. Eigentlich fast alles. Ich komme aus dem Dorf, wo wir Fußball gespielt haben. Eigentlich im Handballerdorf, wo wir viel Handball gespielt haben. Dann kamen damals 72, das war das in München, diese neuen, tollen Sportarten aus Basketball, Volleyball. Ja, dann bin ich erstmal Volleyball gespielt. Das war mir dann doch nicht körperintensiv genug. Und dann bin ich beim Basketball eigentlich hängen geblieben. Also immer Spielsportler eigentlich gewesen. Nebenher aber auch noch Schwimmverein und Wasserball gespielt. Mal eine Saison habe ich probiert mit Leichtathletik. Das Einzige, was ich eigentlich nicht im Verein gemacht habe, war Turnen. Also damals, zu der Zeit, war es noch üblich, dass man eine Sportsozialisation im Verein in unterschiedlichen Sportarten erlebt hat und gemacht hat. Weil es aber auch nichts anderes gab, als das noch kein Fitnessstudio, keine Freestyle-Sportarten, alles das gab es noch nicht. Aber irgendwo im Spiel- und Sportspielbereich war immer so mein Schwerpunkt.
Kommen wir nun zur Sportpädagogik. Laut einer Definition ist Sportpädagogik eine wissenschaftliche Disziplin, die den Zusammenhang von Sport und Erziehung thematisiert. Ja. Würden Sie das unterschreiben oder ist das zu oberflächlich formuliert?
Nein, das ist schon. Es geht darum, wie durch Bewegung, Spiel und Sport, durch diesen Phänomenbereich Erziehungs- und Bildungsprozesse bei Kindern und Jugendlichen ausgelöst und in bestimmte Richtungen gesteuert werden. Das machen nicht nur wir. Wir machen es mit Sport, andere machen es mit Musik, andere machen es mit Kunst. Das sind diese ästhetischen Fächer, die immer diesen erzieherischen Anspruch und bildenden Anspruch hatten. Und wir versuchen es mit dem. Also Gegenstand ist nicht so sehr, dass wir eine Sportart vermitteln oder einen bestimmten Inhalt vermitteln, auch, sondern uns immer fragen, wie kann das zu einer Persönlichkeitsentwicklung desjenigen beitragen und womöglich positiv oder auch negativ beitragen und dieses zu untersuchen, sowohl in schulischen Zusammenhängen als auch in außerschulischen Zusammenhängen. Das ist unser Thema. Also nicht wie die Trainingswissenschaft, wie kann man trainieren oder Biomechanik, wie sieht die Bewegung aus? Nein, es geht um den Einfluss, den diese sportliche und spielerische Aktivität hat auf den Menschen.
Die Sportpädagogik arbeitet ja auch mit der Sportdidaktik zusammen. Ja. Wo genau liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen und wie darf man sich die Zusammenarbeit jetzt konkret vorstellen?
Sportdidaktik, ja, gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ich würde sagen, es ist ein Teilbereich der Sportpädagogik. Sie beschäftigt sich spezifisch mit Lehr-Lernprozessen in einem unterrichtlichen Zusammenhang in der Schule. Sportdidaktik ist sehr auf Schule, Schulsportunterricht gerichtet. Sportpädagogik, wie der Name sagt, ist mehr auf allgemeinere pädagogische Zusammenhänge. Uns interessiert letztlich dieser erzieherische Einfluss sowohl von Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen, insbesondere auch älteren Menschen. Und wir sind unterschiedliche Inszenierungsformen und nicht so sehr im Fokus nur und ausschließlich auf den schulischen Sportunterricht. Das ist der Schwerpunkt der Sportdidaktik.
Sie sind ja auch in der Forschung tätig. Welchen Themen widmen Sie sich denn gerade?
Ja, das ist interessant. Über viele Jahre hat mich gerade eben dieser Bereich der Bewegungssport mit Älteren interessiert und da haben wir Konzepte entwickelt, wie das aussehen könnte. Das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, was auch damit zu tun hat, dass wir das hier im Rahmen der Lehre nur noch in sehr geringem Umfang haben, was ich schade finde, aber ist einfach die Ausrichtung. Was mich in letzter Zeit sehr interessiert, sind diese Jugendbewegungskulturen, Skating, Inline-Skaten, Skateboarding. Ja, was gibt es? Jetzt haben wir gerade Arbeiten zu Free Running, zu Parkour gehabt, auch zu B-Boying, also was mit Breaking. Und mich interessiert sehr, was das für Szenen sind. Die haben ja auch eine Bewegungsaktivität, die aber ganz deutlich sich vom Sport in seiner traditionellen organisierten Form abhebt. Wie die das auch vermitteln sich gegenseitig, weil da sind in der Regel keine Trainer und Lehrer dabei, wie das läuft und was diese Szenen zusammenhält, wie sie ihre gemeinsame Bewegungskultur strukturieren. Immer auch mit dem Hinblick, können wir von dort und diesen neueren Inszenierungsformen, die sehr attraktiv für Jugendliche zu sein scheinen, auch etwas für die Schule lernen? Und was passiert in einer Gesellschaft, was alles neu entsteht, was mich eben fasziniert, was zu meiner Zeit überhaupt nicht gab? Das ist ein Phänomen, das die letzten 10, 20 Jahre eigentlich so passiert. Auch Snowboarding, Freestyle-Snowboarding, alle diese ganzen Freestyle-Szenen. Das fasziniert mich sehr, interessiert mich sehr, besser zu verstehen, was dort eigentlich geht. Also eigentlich sehr stark ein außerschulischer Bereich.
Eine Aufgabe ist ja auch das Erlernen der Durchführung vom Sportunterricht. Haben Sie in den letzten Jahren Veränderungen in diesem Bereich erlebt und wenn ja, welche?
Naja, es jetzt ist die Frage, ob ich Veränderungen im Sportunterricht an der Schule erlebe. Davon haben wir ja nur am Rande einen Einblick und wenig systematische Untersuchungen. In der Forschung darüber können wir sehr schön sehen in den letzten Jahren, dass sich die Forschung immer empirischer geworden ist. Dass man also wirklich versucht, Unterricht zu machen und dann empirisch zu überprüfen in seinen Effekten. Da hatten wir viele Annahmen früher, an die wir geglaubt haben und die wir aber nicht oft belegen konnten. Das ist ein ganz großer Teil, eine qualitative Verbesserung des Unterrichts dadurch, dass wir besser über die Wirkung von Methoden und methodischen, didaktischen Inszenierungen Bescheid wissen. Das ist so ein großer Bereich. Inklusion ist ein ganz großes Thema im Moment, weil wir in den nächsten Jahren erleben werden, dass immer mehr Kinder, Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in die Normalschulen kommen wollen. Wir müssen die Lehrkräfte dort unterstützen, wie sie damit umgehen können. Das ist ein ganz großes Thema, ja. Und auch große Studien zum Zusammenhang von sportlichen Bewegungsaktivitäten und Einflüssen auf verschiedene Aspekte der Persönlichkeiten, ihre Veränderungen, das interessiert uns natürlich auch. Ja, das sehen wir wesentlich. Wie viel von dem dann hinterher und wie schnell in der Schule ankommt, das ist natürlich die große Frage. Eine große Wende vielleicht, die in den letzten Jahren war die hin zu einem kompetenzorientierten Unterricht. Also immer von den Outcome her zu sagen, was sollen die Schüler dort lernen, dieses genau beschreiben, dann sich zu fragen, wie muss ein Unterricht gestaltet sein, um diese Ziele und diese Inhalte zu erreichen, also diesen Outcome zu erreichen. Und das trifft alle Fächer in der Schule, aber auch den Sportunterricht. Und da ist auch ein besonderes Augenmerk in den letzten Jahren drauf, wie können wir den Sportunterricht sehr viel deutlicher her von seinen davon her strukturieren, ob er die Ziele, die er sich gesetzt hat, auch wirklich erreicht. Und diese Ziele müssen so formuliert sein, dass sie auch überprüfbar sind. Und dann kann ich relativ klar sehen, ob das quasi erreicht wird oder nicht. Das war auch eine ganz massive Entwicklung in den letzten Jahren.
Man hört ja immer wieder, dass Kinder viel zu wenig Bewegung haben. Sind Sie der Meinung, dass der Sportunterricht in den Schulen noch mehr forciert werden sollte?
Das hinge davon ab, ob ein Sportunterricht an der Schule dazu geeignet ist, dieses wirklich zu verbessern. Da bin ich eher skeptisch, weil die Belastungen und die Umfänge in einem schulischen Sportunterricht nicht so umfangreich sind und nicht so intensiv sind, dass sie das wirklich bekämpfen können. Ja, wir haben einen Rückgang, allerdings muss man auch sagen, das ist sehr schicht- und sozialspezifisch differenziert, wenn man so will. Wir haben einen Teil der Schüler und Schülerinnen oder der Kinder und Jugendlichen, die machen teilweise sogar mehr wie früher, wenn sie auch Geräte und Bewegungskulturen haben, die es früher gar nicht gab. Es gibt so eine unauffällige Mitte und dann gibt es so einen Teil, wenn man so will, wo man deutlich sehen, dass dort die Bewegungsaktivitäten in einem dramatischen Umfang abgenommen haben. Aber das ist eng korreliert mit dem Bildungsgrad der Eltern, mit den ökonomischen Situationen, der sozialen Situation dort. Also es ist nicht so, dass alle das sind, sondern sehr